Ja, das war ein Ausschnitt mit Musik von Siegfried Wagner. Der genau. Klaus kann uns nochmal genau erklären, was haben wir da gehört?
Also das war die Ouvertüre zum Bärenhäuter, das war sein Erstling. Und wenn Sie heute lesen, zum Beispiel eben bei Wikipedia, also Siegfried Wagner war ein durchaus erfolgloser Opernkomponist, da muss man sagen, das ist nicht wahr. Er hat mehr Opern geschrieben als sein Vater, nämlich insgesamt 18, die teilweise sehr, sehr große Uraufführungserfolge waren und die man durchaus messen kann mit den Werken, die damals wirklich sehr populär waren, nämlich denen zum Beispiel von Richard Strauss. Und warum ist er dann in Vergessenheit geraten? Siegfried Wagner ist mit 61 Jahren gestorben, im Jahre 1930. Winifred Wagner war zu der Zeit, und jetzt sind wir wieder bei Friedelind, sehr, sehr befreundet mit Hitler. Hitler wollte nur einen Wagner vermarkten, nämlich Richard Wagner. Das heißt, Siegfried Wagner ist in dieser Zeit in die Schublade gelandet und Winifred Wagner hat ihn unter Verschluss gehalten, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Friedelind ist zu verdanken, dass dann in den 70er Jahren eine Siegfried Wagner Renaissance begann, indem sie Dirigenten und Orchester dafür interessiert hat und ab ungefähr na Mitte der 70er Jahre mit Friedensengel in London, bitte nicht irgendwo in Deutschland, in London, begann die Renaissance. Und sie hat sich Zeit ihres Lebens dafür eingesetzt, dass die Werke von Siegfried Wagner wieder auf die Bühne gekommen sind, gegen den Willen ihrer Mutter, die am liebsten das Werk von Siegfried Wagner unter Verschluss gehalten hätte. Und Sie wissen, erst nach 70 Jahren wird ein Werk rechtefrei. Ab 1980 konnte man dann Siegfried Wagner wirklich wieder auf die Bühne bringen. Und Gott sei Dank erfreuen wir uns heute einer Renaissance, auch CD-mäßig, das sieht man ja hier. Tolle Aufnahmen, wo man einen Eindruck bekommen kann, wie herrlich die Musik von Siegfried Wagner eigentlich ist.
Warum hat sich die Familie so dagegen gewehrt?
Ja, es liegt eben daran, Sie wissen, dass Siegfried Wagner... Er war vielleicht homosexuell, er war bisexuell und seine Entscheidung für die Musik ist verbunden mit der Liebe zu einem englischen Komponisten Clement Harris. Und ich glaube, Winifred konnte das nicht ertragen. Die Tatsache also, dass letzten Endes dem Clement zu verdanken war, dass Siegfried Wagner sich gegen die Architektur für das Bayreuther Erbe entschieden hat und für die Komposition und für die musikalische Arbeit. Ich glaube, das war immer irgendwie ein Grund dafür, dass sie aus einer gewissen Eifersucht heraus dann das Werk ihrer des Mannes gerne unter Verschluss gehalten hat. Wir sind heute Gott sei Dank in einer Situation, wo das überhaupt kein Thema mehr ist. Wir können da völlig problemlos drüber stehen und wir können aber eben auch diese vermeintlichen Märchenopern dann doch in einer völlig anderen Art und Weise interpretieren. Und wenn Sie denken, das Werk hat viel mit Richard Wagner zu tun, dann sage ich nein. Sie hören da eher den Kompositionslehrer von Siegfried Wagner, der war nämlich Engelbert Humperding, der Schöpfer von Hänsel und Gretel. Na, da sind wir bei
also
Märchen.
Vielen Kulturfreunden. Wahrscheinlich bekannt.
Genau, so ist es.
Ich muss noch mal auf Friedelind kommen. Mhm. Kam die wieder mal zurück nach Bayreuth? Was hat die dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach
der NS-Zeit gemacht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Matthias. Ja, die kam dann nach 13 Jahren Abwesenheit 1953 nach Bayreuth und dann schrie man ihr entgegen, so wie Marlene Dietrich, Friedelind, go home. Du bist jetzt eine Amerikanerin, du hast nichts zu schaffen. Man hat sie aus der Festspielleitung vollkommen ausgeschlossen. Und in der Zeit von Wieland Wagner hat sie dann Meisterklassen in Bayreuth abgehalten. Da hat sie unter anderem namhafte Regisseure geholt. Sie hat sich also um die Ausbildung von Nachwuchs extrem bemüht. Und vor allem, sie hat dafür gesorgt, dass Bayreuth von den Schatten des braunen Regimes, also sich durchaus befreit, mit Wieland Wagner gemeinsam, indem man eine internationale Öffnung durchgeführt hat. Nach dem Tod von Wieland Wagner hat Wolfgang Wagner die Meisterklassen gestoppt, hat seine etwas ältere Schwester vom Hügel verbannt, aber dann wurde die Stiftung gegründet und sie wurde ausbezahlt. Und in dem Moment war sie zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben Millionärin. Sie hat 1,3 Millionen D-Mark aus dem Erbe bekommen und dann konnte sie endlich ihre ganzen Schulden bezahlen, die arme Frau, und wirklich ein Leben führen, das vollkommen gewidmet war dem Nachwuchs, der Förderung des Werkes von Siegfried Wagner. Also sie hat sich dann wirklich in den Dienst, also von Kunst gestellt. Wenn man es genau nimmt, war sie eine der ersten Opernmanagerinnen der Operngeschichte, nur dass man halt damals diesen Namen noch nicht kannte und dass man nicht wusste, dass es so etwas gibt.
Wo hat sie dann ihren Lebensabend verbracht?
Ja, sie war ja Zeit ihres Lebens alleine. Sie war wirklich ein Papakind. Also sie war so mit Siegfried verbunden. Sie hat nie geheiratet. Und nachdem sie dann endlich Geld hatte, dann zog sie in die Schweiz, nämlich nach Luzern, da wo Richard Wagner ja auch in der Emigration war, und hat dort eine Wohnung gehabt. Und ihre Asche ist auch am Vierwaldstätter See, wo Richard Wagner in Emigration war, Triebschen am Vierwaldstätter See, ist dann auch die Asche verstreut worden, sodass es also von der wunderbaren Friedelind Wagner auch kein Grab gibt.
Und in diesem Jahr wäre sie 100 geworden.
100 geworden, genau.
Ja. Es feiern aber auch noch andere 100. Geburtstage.
So viele 100. Geburtstage. Eben Leonard Bernstein, mit dem sie befreundet war, den sie auch hier in Bayreuth begrüßt hat. Dann Gottfried von Einem. Die werden auch in unserem musikalischen Psychogramm berücksichtigt. Aber dann eben auch die beiden großartigen Wagner-Sängerinnen Astrid Warnay und Birgit Nilsson. Da mache ich morgen in der Blackbox von der Stadtbibliothek für alle Freunde, die bitte gerne kommen wollen, um 10.30 Uhr bei freiem Eintritt eine Erinnerung an diese beiden großartigen Sängerinnen.
Warum sollte man sich an die beiden, außer weil sie großartig waren, als Sängerin erinnern?
Ja, die waren maßstabesetzend. Ich meine, ich habe den Titel genannt Wagner-Heroinen. Also da wären sie stinkesauer gewesen. Die waren keine Heldinnen. Das Großartige bei Warnay und Nilsson war, dass sie eigentlich den Wagnerschen Frauenfiguren eine neue Dimension gegeben haben, nämlich eine menschliche. Dass man nicht mehr irgendwie eine Göttertochter gesehen hat oder eine Walküre, sondern dass man immer den Menschen gesehen hat. Die waren einfach, ich meine, erstens mal waren großartige Stimmen, dann waren sie hochintelligent, dann waren sie tolle Interpretinnen und sie waren wirklich, also für die Geschichte der Bayreuther Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg beispielgebend. Und ich meine, und es ist so wirklich interessant, die eine ist im April 18 geboren, die andere ist im Mai 18 geboren, dann sind sie auch in zeitlicher Nähe zueinander verstorben. Und obwohl sie Fachkolleginnen und damit Konkurrentinnen waren, waren sie befreundet. Auch sowas gibt es unter Sängern.
Und was erleben Zuschauer morgen in der Blackbox, in der Stadtbücherei?
Viel Musik. Also ich habe mich schon bemüht, Musiknummern zu finden, die nicht so allgemein bekannt sind. Also ich habe jetzt geschaut, dass bei Birgit Nilsson nicht nur irgendwie Brünnhilde oder Isolde kommt, sondern ich habe tatsächlich eben unter anderem gemeinsam mit Siegfried Seebach, mit dem ich ja sehr gut befreundet bin, wir haben Sachen gefunden, die ganz untypisch sind für Birgit Nilsson. Zum Beispiel singt sie wie auf der Luisenburg, die Eliza Doolittle, ich hätte getanzt heute Nacht, in einer Zeit, in der sie vor allem als Brünnhilde, als Isolde, also mit dem großen Wagner und Richard Strauss-Fach unterwegs war, singt diese grandiose Sängerin, ich hätte getanzt heute Nacht, und so brillant.
Was erleben dann, ich frage nochmal die Zuschauer morgen, also Musik singst du selber,
spielen,
wie muss ich mir das in dieser
wir
Blackbox
Musik
vorstellen?
Nein, es wird eben so sein, es ist natürlich ein Festspielvortrag, aber nachdem ja die Biografien der beiden auch nicht mehr so bekannt sind, also ich werde natürlich schön berichten über das, also über ihren Werdegang, dann habe ich extrem viel Anekdoten, also man wird viel zu lachen haben. Soll ich eine erzählen?
Ja, bitte.
Also eine Anekdote von Astrid Warnay ist, aus den späteren Jahren, sie war eine großartige Lehrerin, eine fantastische Pädagogin. Und sie ist mit einem jungen Sänger konfrontiert gewesen, der hat ein Liebeslied gesungen, aber nicht mit sehr viel Liebe im Herzen. Und sie war ein bisschen verzweifelt. Sie hat immer versucht, ihn also zu kitzeln und zu sagen, aber wenn du ein Liebeslied singst, du brauchst einfach mehr Emotionen. Und dann kam sie auf eine Idee. Dann sagte sie zu ihm, sag mal Junge, was isst du denn gerne? Und dann sagt er, ein Steak. Und dann sagt er, ja, aber wie magst du dein Steak? Noch durch oder blutig? Und da, also sie hat ihn gekitzelt mit Pfifferlingen und mit Zwiebeln. Und er bekam im Laufe dieser Ideensammlung über das Steak ganz wunderbare, leuchtende Augen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, siehst du, und genau mit dieser Emotion von Zuneigung musst du jetzt dein Liebeslied singen. Und dann hat er angefangen, das Liebeslied zu singen mit so viel Emphase, mit so viel Leidenschaft. Und dann sagt Astrid Warnay, sehen Sie, und da hätte ich mir gewünscht, ich sei das Steak gewesen. Also wunderbar. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau mit unglaublich viel Humor. Und wir werden auch morgen versuchen, also viel zu bringen, was das Publikum unterhält und zum Lachen bringt.
Gibt es so eine Anekdote auch über die Kollegin, ihre Freundin?
Ja, die Birgit Nilsson, die war anders sortiert. Also die Birgit Nilsson, die war ja vom Bauernhof, das war eine richtige Bauerntochter und die hatte auch diese Bauernschleue und die besten Geschichten gibt es eigentlich im Zusammenhang mit Herbert von Karajan. Zum Beispiel Karajan hat an der Metropolitan nicht nur Ring des Nibelungen dirigiert, sondern auch inszeniert und er brauchte ewig und ewig für die Beleuchtung. Und im zweiten Akt Walküre, bei der Todverkündung als Brünnhilde, da stand sie relativ weit hinten und auch sehr im Dunkeln. Und da ging sie an die Rampe und sagte zu ihm, also lieber Herr von Karajan, dass Sie mich nicht sehen wollen, das kann ich ja verstehen, aber warum wollen Sie mich nicht hören? Und mit Karajan hat sie immer und immer ihre Auseinandersetzungen gehabt. Karajan hat gesagt, Frau Nilsson, können Sie die Stelle mit viel Herz singen? Wissen Sie, wo das Herz sitzt? Worauf sie dann zu ihm gesagt hat, ja Herr von Karajan, das ist da, wo bei Ihnen der Geldbeutel ist. Also die war sehr schlagfertig und sehr amüsant. Und ja, ein Sänger zum Beispiel, da hat sie das hohe C länger gehalten als er. Und dann hat der Intendant zu dem Tenor gesagt, also wenn du jetzt auf die Bühne gehst und sie küssen sollst, dann beiß sie doch einfach ins Ohr. Das war Franco Corelli. Also sie hat auch ein Buch hinterlassen, wo man sehr viel ihrer Anekdoten nachlesen kann.
Also du suchst dir diese Anekdoten aus der Literatur, aus Erzählungen
genau. aus. Genau, ja wunderbar, weil eben gerade namentlich auch bei Martha Mödel gibt es einfach so gute Geschichten und ich bin ja jemand, der diese Erinnerungskultur wirklich anhängt und der eben sehr, sehr gerne recherchiert und dann versucht eben möglichst originelle Geschichten zu finden. Aber wir wollen es auch nicht nur anekdotisch machen, sondern wir wollen auch tatsächlich sehr ernsthaft berichten über die Methodik, wie sie zum Beispiel ihre Partien studiert haben oder eben bei welchen Lehrern sie waren, was das bedeutet hat, im Nachkriegs Bayreuth zu singen. Denn ich meine, Bayreuth war eben sehr belastet, ne, durch den Nationalsozialismus. Und es war durchaus nicht selbstverständlich, dass Sänger und Sängerinnen freiwillig nach Bayreuth gekommen sind und sich sozusagen dem Ruf des Dritten Reiches oder des ehemaligen Dritten Reiches auszusetzen.
Wir wollen jetzt die Erinnerungskultur auch ein bisschen aufrechterhalten, denn du hast nochmal Musik mitgebracht.
Ja, bitte gerne.
Und was hören wir jetzt?
Das ist wirklich die großartige Birgit Nilsson in der Zeit eben ihrer größten Erfolge als Elektra, Salome, Brünnhilde, Isolde. Und da singt sie eben aus dem Musical My Fair Lady als Eliza Doolittle. Ich hätte getanzt heute Nacht, aber so herrlich.